Hallo, ihr hört das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen am Freitag im FSK auf 93,0.
Und unser Thema heute ist eins, ja, was etwas mit Biografien zu tun hat. In einer Studie ließ sich jüngst lesen, 40% der jungen Deutschen wissen gar nicht so richtig, was der Holocaust war. In anderen Zahlen hat man dann auch sehr, sehr jüngst gelesen, dass bis zu 25% der Deutschen annehmen, ihre Vorfahren seien im Widerstand gewesen. In Wahrheit waren es wohl nur 0,1%. Eine Studie von Andreas Zick hat vor einiger Zeit dann sehr, sehr ähnliche Dinge ergeben. Aber hört euch das doch selbst an.
Harmony in my head. Meistens interessanterweise, ja, ist gerade eine Studie erschienen von Andreas Zick, der am Institut in Bielefeld arbeitet, der die Leute, der sozusagen Familien befragt hat in Deutschland, was ihre eigene Familiengeschichte angeht, also auf einer persönlichen, familiären Ebene. Und da hat eine überraschend hohe Zahl gesagt, ihre Vorfahren hatten nichts mit der Nazizeit zu tun. Das heißt, man hat eine Spannung zwischen so einer öffentlichen Ebene von 8. Mai, Tag der Befreiung, wir sind alle befreit worden, sozusagen Hurra, Deutschland, es konnte besser werden danach, ne? Und andererseits der Möglichkeit unter dieser Erzählung eigentlich die eigene Familiengeschichte zu vergessen, die natürlich nicht so aussieht, die mehrheitlich auch nicht so aussieht.
Oder die eigene Familiengeschichte zu korrigieren.
Genau, dieser Schnipsel, den ihr gerade gehört habt, der lief im Mai hier im FSK und ist ein Teil eines Interviews mit Max Czolek, dem Autor des Buches Desintegriert euch, und Wolfgang Seibert, der auch hier im FSK eine Sendung macht, nämlich Shalom Libertad. Und der nun, das werden viele von euch mitgekriegt haben, selbst ein nicht ganz unprominentes Beispiel dafür ist, an der Familiengeschichte Dinge zu korrigieren. Und das führt uns dann auch zum Thema der heutigen Sendung.
Genau. Wir lassen euch heute das Interview hören, was wir schon vor einiger Zeit mit André Resin von Panorama aufgenommen haben. Und zu verstehen ist dieses Interview als ein Debattenbeitrag zu dem gesamten Themenkomplex, den der Artikel Der gefühlte Jude, der Mitte Oktober vom Spiegel veröffentlicht worden ist, als Debattenbeitrag dazu zu verstehen. Da wir persönlich in der Redaktion relativ schockiert waren darüber, wie einseitig die Reaktionen darauf ausgefallen sind, besonders die Stimmen aus der Linken gehen mehr darauf ein, dass sie den Spiegelartikel als antisemitisch kritisieren, weniger aber darauf, was teilweise faktisch in dem Artikel zu finden ist, nämlich ein Phänomen, was ja auch nicht einzigartig ist und nicht nur auf Wolfgang Seibert zu beziehen, sondern was in Deutschland, wie wir auch gerade schon an den Studien sehen konnten, häufig vorkommt, nämlich das Umschreiben der eigenen Familienbiografie von einer sozusagen teilweise normalen oder exponierten Familiengeschichte im Nationalsozialismus im Sinne von, ja, Regimekonformität hin zu einer widerständischen Biografie. Und dass das eben ja nicht nur ein bekanntes Phänomen ist, sondern auch gerade wenn man das in exponierter Position tut, durchaus kritikwürdig. Darüber haben wir mit André Resin gesprochen.
In der letzten Sendung von Shalom Libertad und auch im Transmitter, dem Programmheft des FSK, war ja eine gewisse Portion Presseschelte zu finden und ein Anzweifeln der Korrektheit der Recherchen im Spiegel, allerdings ohne eigene Recherchen anzustellen. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen erklären, wie richtige Journalisten so eine Enthüllungsgeschichte belegen.
Gut, also richtige Journalisten ist natürlich ein weites Feld. Journalist ist in Deutschland Artikel 5 GG keine geschützte Berufsbezeichnung, kann sich jeder nennen. Von daher sicherlich auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, investigativer Journalismus, der es ernst meint mit sich und vielleicht auch mit anderen, Er prüft natürlich immer seine Quellen nach und ich würde jetzt hier speziell bei der Geschichte sagen, dass es halt dieses Thema so fasst keine Redaktion in Deutschland gerne an. Das muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen. Wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ich möchte übrigens nachweisen, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde XY kein Jude ist, dann ist es nicht so, dass da jetzt diverse Chefredakteure und so weiter die vor Begeisterung in die Hände klatschen und sagen, das wollen wir jetzt unbedingt machen. So, dementsprechend ist es auch nicht so, dass diese Leute das jetzt beim Spiegel besonders leicht gehabt haben werden, das zu machen, so, sondern sie haben im Gegenteil sehr viele Leute im Haus davon mutmaßlich überzeugen müssen. Und ich habe an dieser ganzen Recherche, auch in der Breite, wie sie da dargelegt ist, auch in den Dokumenten und auch in der Konfrontation mit Seibert selbst, nicht den geringsten Zweifel. Man muss auch mal ganz klar sagen, dass alle Zweifel, die da jetzt gestreut werden und diese sogenannte Medienkritik, erstens genau, die haben eigentlich selber gar keine Belege. Und zweitens, sie missachten auch, was unter Journalisten eigentlich total klar ist, nämlich dass, wenn man Zweifel hat an Berichterstattung, dass man halt medienrechtlich dagegen vorgehen kann. Und das tut die Gegenseite hier nicht, weil sie mutmaßlich nichts in der Hand hat. Ich sage es vielleicht nochmal klarer, wenn ich Zweifel habe an Berichterstattung, so, dann kann ich Unterlassung verlangen. Dann kann ich sagen, hier werden falsche Tatsachen behauptet, ich möchte da, dass das unterlassen wird. Ich kann zu Gericht gehen, ich kann sozusagen dann auch entsprechend natürlich wegen übler Nachrede, wegen Verleugnung etc. pp. Klagen. Aber das erste Instrument ist immer die Unterlassung. So, und diese, wenn ein Anwalt da irgendwie eine Erklärung aufsetzt, aber gleichzeitig keine Unterlassung vom Spiegel fordert, dann ist das halt alles schon heiße Luft. Das kann man machen, aber in Journalistenkreisen ist halt total klar, wenn du nicht zu Gericht gehst, dann hast du halt auch nichts in der Hand. So. Und hier ist es halt so, dass diese Kollegen den, um den es geht, damit konfrontiert haben und der es ihnen gegenüber zugestanden hat. Und das ist halt alles auf Band. So. Und von daher ist es halt so ein bisschen lächerlich, da im Nachhinein irgendwelche Dinge zu unternehmen. Das kann halt nur bei Leuten funktionieren, die einem halt so gewogen sind, aus politischen Gründen, aus persönlichen Gründen, aus freundschaftlichen Gründen, dass sie da halt irgendwas glauben wollen. Aber de facto lief diese Recherche über Monate hinweg und es wurden sozusagen wirklich alle Steine umgedreht, die man hätte umdrehen können. Sie haben diese ganzen Dokumente in der Hand und in der direkten Konfrontation hat der Betreffende das halt auch zugegeben. Von daher ist es mir ein Rätsel, wie man daran einfach so aus dem Nichts heraus dann auch noch zweifeln kann. Das Argument, was vorgebracht wird, ist natürlich, dass es Überprüfungen gab, innerjüdischer Art, weil diese Vorwürfe ja zum Teil nicht neu sind, sondern der ehemalige Rabbiner Rothschild die ja schon damals vorgetragen hatte und dass es sozusagen ein innerjüdischer Zwist ist, der jetzt hier vom Spiegel aufs Tableau gehoben wird, der eigentlich innerjüdisch schon geklärt ist. Dazu muss man allerdings sagen, gerade weil die Dokumentenlage häufig nicht so gut ist, und zwar betrifft das das gesamte aktuelle deutsche Judentum auf eine Art, oder nicht das gesamte, aber große Teile, weil da eben, da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn die Dokumentenlage nicht so gut ist, ist auch die Überprüfung anhand von Dokumenten halt schwierig. Und hier ist es halt so, dass Mitgliedsbescheinigungen der jüdischen Gemeinde Frankfurt vorgelegt werden, die halt Jahrzehnte alt sind, die aber gar nicht das belegen, was sie belegen sollen, vermeintlich. Nämlich, dass man dort sozusagen tätiges Mitglied gewesen sei, sondern es lief damals und läuft, glaube ich, auch heute noch, aber das weiß ich nicht hundertprozentig, es lief damals in Frankfurt so, dass jeder, der beim Einwohnermeldeamt bei der Anmeldung angegeben hat, er sei jüdischer Religion, de facto automatisch die jüdische Gemeinde benachrichtigt wurde, so nach dem Motto, eins eurer Mitglieder ist zugezogen. Und die haben dann ein Schreiben rausgeschickt, an diese Personen doch sozusagen volles Mitglied zu werden. So, das ist sozusagen, dazu ist es nie gekommen, meines Wissens nach, auch in Frankfurt nicht, dass sozusagen dieser Akt vollzogen worden wäre. Aber als gewissermaßen, wenn man so will, Karteikarte hat Seibert da halt trotzdem einige Jahre existiert. Und das hat er dann im Nachhinein sozusagen auch versucht zu benutzen. Solche Dinge führen natürlich dazu, dass auch innerjüdische Prüfungen zu falschen Ergebnissen kommen können. Davon abgesehen ist es halt so, dass natürlich die Frage, wer ist Jude und wer ist nicht Jude, im Judentum natürlich einen inneren Konflikt auch darstellt, der langjährig ist und der auch nicht so einfach zu beantworten ist und wo ich auch nicht sagen würde, dass es immer valide Mehrheitsmeinungen gibt. Also soll heißen, in der sozusagen israelischen Orthodoxie oder der Orthodoxie, die in Israel tonangebend wird, ja doch, kann man glaube ich schon sagen, also Chief Rabbinate of Jerusalem und so, die haben halt deutlich, sagen wir mal, orthodoxere Vorstellungen davon, als beispielsweise liberale Gemeinden in New York oder so. Und dementsprechend hat man auch als Mitglied von gewissen amerikanischen liberalen Gemeinden Schwierigkeiten, beispielsweise in seinen israelischen Pass die jüdische Religionszugehörigkeit zu bekommen. Das ist also nicht so easy. Und dementsprechend ist es auch nicht so easy zu sagen, ja, aber er ist ja von irgendwie den jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins überprüft worden und die sind ja zu einem anderen Ergebnis gekommen. Man darf natürlich gespannt sein, zu welchem Ergebnis sie jetzt kommen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass hier minutiös nachgewiesen worden ist, dass der Mann sich eine Identität zurechtgebastelt hat, die einfach nicht sozusagen seine ist. Und das ist halt, finde ich, der Vorgang. Darum muss es eigentlich gehen und darum muss es meines Erachtens auch aus einer politisch linken Perspektive gehen, dass man nicht in Deutschland schlechterdings sich einfach eine Familienbiografie zusammenbasteln kann, in der Leute vorkommen, die in Auschwitz waren, wenn das nicht stimmt. So, das ist für mich so klar wie nur irgendwas und da kann ich ehrlich gesagt kaum nachvollziehen, wie Leute dann der Meinung sind, dass sei nicht so oder das müsste sozusagen, müsste man einer innerjüdischen Klärung überlassen oder was auch. Der Mann ist ein Hochstapler. Punkt.
Die Argumentation von der Gegenseite, hast du ihn ja genannt, ist ja aber nicht so simpel, das stimmt alles nicht. Dementsprechend gibt es, steht da auch was Bestimmtes, ich glaube auch strategisch, hinter, wie so sozusagen der Goodwill auf ihn bezogen, worauf da sich gestützt werden kann. Er sagt ja, es stimmt schon, was da steht in vielen Teilen. Es kommt nur ein falsches Bild auf, in dem Dinge, und er sagt ja auch wissentlich, weggelassen werden. Also sei es eine jüdische Pflegefamilie, von der er jetzt spricht. Und es geht auch darum, also du hast ja auch gesagt, er hat es zugegeben und es war auf Band. Es wird ja von ihm auch hinterher so dargestellt, dass es halt eine Verhörsituation war. Er nimmt so ein bisschen zurück eigentlich, was er da gesagt hat und sagt, dass, im Nachhinein hätte ich das jetzt nie so gesagt, ich wurde überrumpelt und es ist nicht unbedingt das, was ich sagen wollte. Und so argumentierend wird dann ja auch die Brücke geschlagen dazu, dass hier böswillig jemand verfolgt wird, weil er Jude ist, dass das antisemitisch ist, wie dass dieser Artikel geschrieben wurde, wie er geschrieben wurde. Und natürlich, auf der anderen Seite fällt dann, ist ja trotzdem immer noch diese Motivation der Menschen vorhanden, all dieser Konstruktion zu opfern, dass da jemand ist, der sagt, meine Großeltern haben Auschwitz überlebt, ich mache damit Politik, der ja auch sehr minutiös und vermeintlich intim diese gemeinsame Erfahrung mit der Großmutter schildert, der ja auch von einem gutartigen SS-Mann gesprochen hat, der seine Mutter gerettet hätte. Und ja, vielleicht kommt, also du warst ja auch schon da sozusagen, es gibt anscheinend einen sehr großen Willen, genau diese Fakten zu ignorieren. Und deswegen, ja, müssten wir, finde ich, eigentlich dazu mal kommen, diese Fakten auch zu beurteilen. Ich würde dich auch so ein bisschen darum bitten. Du hast es eben gesagt, wir leben hier in Deutschland in einer Situation, in der du eigentlich sagen würdest, das muss doch ganz klar sein, dass man das kritisiert.
Also die Situation ist ja folgende. Wir haben in Deutschland seit mindestens 45 oder 49, wie auch immer, je nachdem, einen geschichtspolitischen Diskurs. Und in diesem geschichtspolitischen Diskurs geht es natürlich vor allem um die Shoah und vor allem um die Frage der Schuld auf der einen Seite, der Anerkennung, der Aufarbeitung etc. pp. So. Und dieser Diskurs ist ja von ganz unterschiedlichen Faktoren geprägt. Der hat auch erstmal jahrzehntelang gar nicht so richtig stattgefunden oder nur in bestimmten Kreisen. Dann gibt es ja ganz viele Verwebungen. So. Also dann gab es ein jahrzehntelang auch eher nochmal einen Diskurs um die eigenen Opfer, die Vertriebenen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann in den 60er Jahren ist das alles sehr stark aufgebrochen, Frankfurter Auschwitz-Prozesse etc. pp. Und in dieser ganzen Konstellation, in der die Frage, was bedeutet es für dich heute, Deutsche zu sein, irgendwie, was bedeutet es für dich heute, als Jude in Deutschland zu sein, was bedeutet es und so weiter, alles mit allen Nuancen dazwischen. So. In dieser Konstellation, finde ich persönlich, kann es überhaupt nicht sein, dass jemand, der eigentlich quasi sich mit der Täterbiografie seiner Großeltern, seiner Eltern auseinandersetzen müsste, wenn er denn ein biografisches Interesse hat. Ich sage nicht, jeder muss das machen. So, ich bin da, mache da keine Vorgaben. So, ich würde mir das vielleicht wünschen für die Zukunft oder auch für bestimmte Gegenwartsdiskurse, dass die Leute ein Bewusstsein davor hätten, dass der Nationalsozialismus nicht 1945 aufgehört hat und dann machen wir hier Stunde Null. Aber wenn Leute das nicht wollen, dann machen sie es eben nicht. Aber wenn ich schon damit anfange, so, dann ist es ja hier so, dass man sich angucken muss, was haben denn meine Eltern, was haben denn meine Großeltern sozusagen in dieser Zeit gemacht und was sozusagen wussten die denn und wo kommt denn vielleicht das Silberbesteck tatsächlich her? Ja, also so, das sind ja Fragen, die eigentlich in vielen deutschen Familien zu stellen wären und die eben auch gestellt werden sollten, meines Erachtens, weil das geht bis heute fort. Also bis heute kann ich sozusagen hier irgendwo in der Schanze zum Antiquitätenhändler gehen und finde da irgendwelche Menorahs und die kommen irgendwo her. So, und die kommen sicherlich nicht in den meisten Fällen daher, dass das Leute sind, die das nach 45 im Rahmen irgendwelcher Aktion Sühnezeichen erworben haben, sondern die kommen genau daher, wo man denkt, dass sie herkommen. So. Und wenn so jemand jetzt also daherkommt und sagt und quasi geradezu so diesen, also was ich dieses Alman-Move genannt habe, ja, dann diesen Move macht und sagt, nee, da, wie auch immer, aus was für Beweggründen auch immer, die kann ich ja gar nicht genau einschätzen, was das jetzt ist, ob das Schuldabwehr ist, ob das Verdrängung ist, ob das, ich will mir Vorteile erschleichen ist, ob ich irgendwie, ich kann mein Standing in der Linken verbessern mit einer jüdischen Position, scheißegal, ja. Aber kommt daher und tauscht das einfach aus und sagt, ja, ich habe aber eine Opferbiografie, so, und meine Eltern, Großeltern waren in Auschwitz und so weiter und so fort, und ich bin übrigens Jude. So, dann ist das halt einfach so moralisch, politisch, in jeder Hinsicht, das ist der totale Abgrund. So, das ist halt eine derart, wie ich finde, verwerflicher Umgang mit dieser ganzen historischen Verantwortung, dass es nicht sein kann, dass anschließend, wenn das dann alles rauskommt nach Jahrzehnten, politisch linke Leute sich hinstellen und sagen, ja, muss man aber, war aber nicht so schlimm, weil der Typ ist korrekt. So. Oder mit dem habe ich jetzt ja seit Jahren linke Politik gemacht, das will ich mir jetzt nicht wegnehmen lassen. Und ich verstehe schon, dass da Komplizenschaften entstanden sind. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Natürlich, da haben Leute Bücher mit ihm publiziert. Wie fühlen die sich jetzt? So, da haben Leute Veranstaltungen mit ihm gemacht. Wie fühlen die sich jetzt? So jahrelang hat er hier sozusagen für den Hamburger Raum irgendwie die Stimme eingenommen, war er sozusagen so eine Art Sprecher für, wie ist es gerade mit Antisemitismus, wie ist es gerade mit diesem und jenem. Und er hatte auch noch den Vorteil, dass er sich zu anderen Themen geäußert hat, die sozusagen für linke Leute von politischem Interesse waren. So. Das mag ja alles sein und natürlich kann ich das verstehen, dass man da jetzt sozusagen auch quasi jemanden verloren hat, den man sich immer als jüdischen Kronzeugen irgendwie ranholen könnte. Nur der Punkt ist, wenn der Typ halt von Anfang an lügt, so, dann ist das Problem und die ganze Aufarbeitung muss halt genau umgekehrt stattfinden. Und das ist das, was hier meines Erachtens total schief geht oder in bestimmten Teilen total schief geht, nämlich dass man in so eine Verteidigungshaltung springt, weil es kann ja irgendwie nicht sein, was nicht sein darf, oder man will diese Dimensionen nicht erkennen. Und das finde ich schon überraschend und auch ein Stück weit erschreckend, weil das ja zum Teil Leute sind, die gleichzeitig genau diese Dimension und genau diese Auseinandersetzung und all das seit Jahren bearbeiten und auch vor sich hertragen und auch anderen sozusagen andienen auf eine gewisse Art. Und jetzt wird gesagt, ja, aber bei ihm, so, und da kann ich, wie gesagt, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich nie mit ihm sozusagen zusammen irgendwie in einem Boot saß oder ihn irgendwie interviewt habe oder so, hätte natürlich auch passieren können, ist aber nicht passiert. Von daher habe ich jetzt nicht diese persönliche Verflochtenheit, aber aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, das gibt's doch alles gar nicht. So, da kann man nur sagen, ey, es tut mir echt leid, lieber Wolfgang, aber das ist irgendwie ein gravierendes Ding, was du hier gebaut hast, wo ich jetzt vielleicht auch erstmal eine Weile drüber nachdenken muss, aber ich würde dich schon bitten, dich sozusagen aus unseren Zusammenhängen zurückzuziehen. So, das wäre das, was ich denke. Und dann müsste man sich mal damit befassen, warum man das vielleicht auch nicht sehen wollte oder warum man das vielleicht auch ignoriert hat. Oder es gab ja nun, ganz ehrlich, es gibt so krasse Indizien, auch ne, im Nachhinein. Ich habe mich damit vorher auch nicht beschäftigt. Warum soll ich mich auch damit beschäftigen, ob irgendwie, wie gesagt, ich sag's nochmal, das ist kein Thema, mit dem man in deutschen Redaktionen reüssiert. Ja? Ich kann das auch an einem praktischen Beispiel machen. Wir hatten das ja nun gerade neulich mit diesen Juden in der AfD, die sich da gründen, ja. Und da würden, glaube ich, dieselben Leute, die jetzt hier Herrn Seibert zur Seite springen, nämlich sehr kritisch drauf blicken, weil da ist die Frage auch, ist denn jemand, der sozusagen eine russlanddeutsche Biografie hat und der vorher auch schon die Russlanddeutschen in der AfD gegründet hat irgendwie, von dem die jüdische Gemeinde Wiesbaden sagt, der ist kein Mitglied bei uns, wir haben den Typen noch nie gesehen, keine Ahnung, wer das ist, so, wie kann der denn die Juden in der AfD gründen? So, die Frage stellt sich ja auch. Und da ist es aber trotzdem so, dass man journalistisch sagen muss, da ich dem Typen nicht beweisen kann, dass er kein Jude ist, ja, und ich es auch nicht vorhabe in der Form, so kann ich auch nicht das einfach öffentlich behaupten und ich behaupte es öffentlich auch nicht. Weil wenn die jüdische Gemeinde Wiesbaden das täte und sagen würde, dass wir erkennen diesen Menschen aber nicht an als Teil des deutschen Judentums, okay, das können sie machen, ja. Aber journalistisch ist es eine schwierige Position. Und dementsprechend ist es halt abstrus geradezu, dann so zu tun, als gäbe es hier ein Journalist, ein megamäßiges journalistisches Interesse und daraus leite sich sozusagen so eine anti-linke Hetze oder sonst was ab. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass hier Leute eine Geschichte, die sie unglaublich fanden, zu Ende recherchiert haben, weil sie so unglaublich klingt und unglaublich ist auch auf eine Art. Und dann haben sie das Ergebnis veröffentlicht. So, und ich glaube, dass eine politische Linke sich halt viel eher fragen muss, warum sie sehr viele dieser Anzeichen, die man im Nachhinein sich angucken kann, nicht sehen wollte. So, und ich mache mal ein Beispiel. Es gibt bis heute downloadbar, meines Erachtens, muss man ein bisschen nachgucken, irgendein Skript von irgendeiner FSK-Sendung, die ist Jahre alt. So, in diesem Skript widerspricht der Mann sich innerhalb von 3 Seiten 4-mal, so ungefähr. Und zwar im Hinblick auf die Biografien seiner eigenen Familie. Ja, da ist dann erst jemand in Auschwitz gewesen und dann war es, erst ist jemand in Auschwitz befreit worden und dann war er auf dem Todesmarsch. So. Da kann ich hingehen, wenn ich dann schon Historikerin bin oder Historiker, und kann einfach gucken, ja, ob es zu diesem Zeitpunkt in Auschwitz Todesmärsche gab oder Todesmärsche von Auschwitz und auch von welcher Einheit er dann angeblich befreit worden ist und so weiter und so fort. Und dann kommen wir so zu Geschichten, wo dann der polnische Widerstand angeblich jemanden befreit hat, der angeblich auf dem Todesmarsch war. Das kann man alles nachgucken. Und außerdem könnte man ja auch mal im Gespräch fragen, hey, Moment, eben haben Sie doch gesagt, in Auschwitz befreit worden, jetzt auf dem Todesmarsch. Was ist denn da los?
Den an dieser Stelle im Interview erwähnten Radiobeitrag haben wir nach dem Interview noch einmal rausgesucht. Er findet sich im Internet bei freie-radios.net und die Stelle, die da gerade eben angesprochen wurde, die spielen wir jetzt kurz ein.
Aber um auf den Faden wieder aufzunehmen, meine Großeltern sind beide am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit worden. Gehörten zu den etwa 2000 Menschen, die in Auschwitz übrig geblieben waren, die nicht auf den Todesmarsch geschickt wurden. Meine Großmutter, für die war das so, für die war die Rote Armee Zeit ihres Lebens fast sowas wie ein Gott. Das kann ich verstehen, das kann ich gut verstehen, weil das waren die Leute, die sie befreit haben. Mein Großvater wurde auf den Todesmarsch geschickt und konnte unterwegs fliehen und wurde von polnischen Partisanen der Armia Ludowa, also der eher linken Widerstandsbewegung, gefunden und beschützt. Er hat auch selbst noch gekämpft nachher, so viel er das konnte, in seinem Zustand. Der war 1,80 Meter groß und hatte 43 Kilo zu der Zeit.
Und jetzt im Nachhinein, wo andere Leute das gemacht haben, sagen wir, oh, das sind aber Antisemiten. Tut mir leid, da bin ich verrückt. Also da bin ich verrückt. So, das ist halt einfach so, da wird das eigene Versagen und auch sozusagen die eigene Komplizenschaft in irgendeiner ganz, das ist auch so eine komische Form von Schuldabwehr. Oder ich weiß es eben nicht genau, aber das müsste man natürlich die Leute fragen, was ihre Beweggründe sind. Aber im Großen und Ganzen wird hier einfach nicht, es wird nicht, da steht ein rosa Elefant im Raum und man versucht sozusagen irgendwie so drumherum zu reden und zu sagen, ja, vielleicht, aber nein, sorry. Also sorry, da muss man wirklich, das, was ich eben gesagt habe, man muss sagen, ey, das ist persönlich tragisch und irgendwie, wenn man mit der Person befreundet ist oder so, dann kann man das ja auch empathisch irgendwie zum Ausdruck bringen oder so, aber das ist ja eigentlich wirklich eine Art von Hochstapelei, die so ein bisschen, das erinnert ja irgendwie an Catch Me If You Can, der talentierte Mr. Ripley oder so. Das ist ja, hat ja eine gewisse Psychopathologie auch und den will ich jetzt auch niemandem unterstellen, ja, aber es ist ja so eine Sache, wie der persönliche Umgang ist, will ich sagen, ist ja eine andere Frage, aber der politische Umgang kann doch nur sein zu sagen, ja, dann da müssen wir uns jetzt leider an der Stelle irgendwie auseinander bewegen, so, und wenn das nicht passiert, naja gut, dann will man halt wissen, das ist halt dann so ein bisschen Donald Trump-mäßig, dann will man halt mit jemandem einfach aus politischen Gründen weiter zusammenarbeiten. Glückwunsch.
Genau, an der Stelle würde ich gerne so ein bisschen einhaken. Ja. Der Artikel, der da in Transmitter erschienen ist, der arbeitet ja mit so einer Argumentation zu sagen, naja, einerseits so Dokumente schwer überprüfbar und sozusagen beruft sich auf eine sehr, sehr große Sensibilität gegen Antisemitismus und das gerade mit dem Ziel, Wolfgang Seibert dann in seiner Argumentation und Position auch zu stützen und den Spiegel zu kritisieren. Hast du auch den Eindruck, dass sozusagen in der bisherigen linken Reaktion die Sensibilität gegen Antisemitismus ein Stück weit genutzt wird, um Fake News zu brüllen?
Die Frage habe ich nicht ganz genau verstanden.
Naja, also sozusagen, da wird ja mit einer, also in den bisherigen Veröffentlichungen im FSK wird mit einer großen Rücksichtnahme auf Wolfgang Seibert argumentiert und auch sozusagen mit einer großen Rücksichtnahme gegenüber Antisemitismus. Also es wird ein
vermeintlicher oder realer Antisemitismus im Spiegelartikel sehr, sehr stark kritisiert und sozusagen mit dem Verhalten von Wolfgang wird sich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und da wäre für mich die Frage, ob sozusagen diese vermeintliche Sensibilität gegenüber Antisemitismus keine Sensibilität gegenüber Antisemitismus ist in erster Linie, sondern ein Instrument, um unliebsame Dinge als Fake News abbügeln zu können.
Hm. Naja, die Frage ist halt, hat es jemand... Also es sind ja unterschiedliche, also wir reden ja über unterschiedliche Strategien auf eine Art. So, das eine ist, wäre ja zu sagen, das ist wirklich Fake News in dem Sinne, wir glauben das nicht, das sind falsche Tatsachenbehauptungen. So, da habe ich am Anfang ja schon ein bisschen was zu gesagt. Wenn es falsche Tatsachenbehauptungen sind, dann geht man halt dagegen vor. So, und wenn man es nicht macht, ja, dann macht man es eben nicht. So, und das spricht dann auch für sich selbst meines Erachtens. Zumal er einen Anwalt beauftragt hat, das muss man ja sagen. Also er hat ja einen Anwalt beauftragt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass er jetzt sozusagen rechtlichen Schritten per se gegenüber abgeneigt wäre oder dass er nicht der Meinung wäre, dass er vielleicht einen Rechtsbeistand braucht, sondern er hat ja einen Anwalt beauftragt, aber wenn der keine Unterlassung vom Spiegel fordert, dann spricht das halt für sich selbst so. Das nochmal gesagt zu der Frage Fake News, Tatsachenbehauptung und so weiter. Die andere Strategie ist ja zu sagen, ja gut, das kann schon so sein, aber der Spiegel sollte nicht darüber entscheiden, wer Jude ist in Deutschland und so weiter und so. Und diese Sensibilität gegenüber Antisemitismus, das ist halt die Frage, ne? Ob das überhaupt sozusagen darin zum Ausdruck kommt, weil das würde ich den Leuten gar nicht absprechen wollen. So, also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, hier jemand, der da den Transmitter-Artikel geschrieben hat oder jemand, der den Artikel, der ursprünglich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung erschienen ist, irgendwie, dass diese Leute keine Sensibilität über Antisemitismus haben oder gegenüber Antisemitismus haben, das maße ich mir überhaupt nicht an, das würde ich denen auch nicht absprechen. Die Frage ist aber, ob es darum eigentlich geht, so, weil es ist ja nicht ein anti-antisemitischer Akt sozusagen, jemandem, der vorgibt, Jude zu sein, das zu glauben, auf eine Art. Also ne, natürlich ist es die Frage, kann ich es in dem Moment wissen oder nicht, aber ich glaube halt schon, dass es eine sehr große, es gab ja ein großes Unbehagen auch dem gegenüber. Also so, es gab ja schon die Vorwürfe damals eben von Rothschild, es gab ja schon irgendwie auch so ein bisschen, also ich kenne zum Beispiel einfach Leute aus der Hamburger jüdischen Gemeinde, die halt seit Jahren das mehr oder weniger sagen, ne? Und das ist halt so, und die jetzt halt heilfroh sind, dass endlich mal das auch in der Öffentlichkeit ist. Ne? Und von daher, das ist so ein bisschen, ne, klar, man will jetzt auch nicht als Linker den Talk hinter vorgehaltener Hand, den es vielleicht in jüdischen Gemeinden gibt, den man selber vielleicht auch gar nicht kennt, irgendwie reproduzieren. Aber ob das eine Sensibilität gegenüber Antisemitismus ist, wenn ich sozusagen die Vorwürfe gegen Herrn Seibert kleinrede oder abstreite, da hätte ich ein Fragezeichen dran machen. Meiner Meinung nach ist das viel eher eine politische Solidarität. Also ich habe das Gefühl, dass da eher zum Ausdruck kommt, das ist jemand, mit dem haben wir jahrelang politisch gute Sachen gemacht, das kann jetzt, dafür müssen wir halt da auch in die Bresche springen irgendwie so. Und dass da halt eben auch so eigene Verwobenheiten zum Ausdruck kommen. Und ich würde jetzt nicht sagen, da sind Antisemiten und Nicht-Antisemiten auf der einen und auf der anderen Seite so. Der Spiegelartikel oder zur Kritik an dem Spiegelartikel vielleicht. Ja, ich glaube, man kann in dem Spiegelartikel bestimmte Formulierungen finden, die unglücklich sind. So. Oder die auch mit Metaphern und Sprachbildern operieren, die in Deutschland durchaus auch eine antisemitische Konnotation haben können. Ja? Ich sage, es gibt Dinge, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, es gibt an dem Spiegelartikel bestimmte unglückliche Formulierungen oder Formulierungen, denen man, aus denen man antisemitische Konnotationen rauslesen kann, zumal in Deutschland. Es gibt auch bestimmte Behauptungen, die in ihrer globalen, so bestimmte globale Behauptungen in diesem Spiegelartikel, wie beispielsweise, dass man sich mit einer jüdischen Identität per se unangreifbar macht und so, da würde ich natürlich ein Fragezeichen dran machen. Und das kann man auch kritisieren, das ist keine Frage. Also natürlich kann man auch den Spiegelartikel für solche Formulierungen kritisieren, aber ich glaube eben nicht, dass das was an dem Gehalt sozusagen ändert und ich glaube nicht, dass daraus eine Motivation ablesbar ist. So, also der ist nicht entstanden, weil die Autoren auch nur im Ansatz Antisemiten wären, so, sondern der ist eben, wie ich schon gesagt habe, entstanden, weil es eine unglaubliche Geschichte ist, die man journalistisch halt, wenn man sie zu Ende erzählen kann, dann irgendwann halt auch zu Ende erzählen muss. Und wir haben damals zum Beispiel, oder bei Panorama gab es vor einigen Jahren einen sehr großen Film, der über einen Hochstapler auch, der halt auch sich mit verschiedenen Identitäten auch sozusagen, also Partner, Partnerin betrogen hat, auch mit und so weiter, auch über Jahrzehnte hinweg. Also immer wirklich krasse Sachen so und dann auch so sich abgesetzt hat und immer wieder neu irgendwie und so. Und das sind halt große Geschichten auf eine Art so. Und das ist halt irgendwie, finde ich, total klar, dass man das am Ende auch erzählt. Und das ist auch, ich finde es auch journalistisch legitim, das zu erzählen, auch in dem Fall so, weil ich halt finde, das ist eine empörende Tatsache, die da dahinter steht. Und ja, was das, was sozusagen die Kritik an dem Spiegelartikel in der Hinsicht angeht, muss ich halt sagen, wie gesagt, das ist für mich ein Nebenaspekt, den man sozusagen aufmachen kann. Aber wenn man da das in den Mittelpunkt stellt und sozusagen die Tatsachen, um die es geht, an den Rand drückt, dann macht man halt genau so einen komischen Tausch von Wesen und Form oder so, den ich nicht legitim finde, wo ich halt, was ich eben vorhin schon den rosa Elefanten oder so genannt habe, da drückt man sich halt um das herum, was eigentlich im Raum steht und sagt halt, ja, aber so. Und deswegen finde ich, ich kann diese Kritik kaum nachvollziehen, beziehungsweise, wie gesagt, einzelne Formulierungen, klar, kann man drüber streiten, aber da wird ja sowas konstruiert im Sinne von, der Spiegel hatte immer schon irgendwie und diese Schlagseite, die da rein interpretiert wird und ja, also beim besten Willen, das ist halt dann sehr weit hergeholt so. Und was würden Sie machen, wenn das jetzt in einem anderen Medium erschienen wäre, was diese herbeierzählte antisemitische Schlagseite halt dann Ihrer Auffassung nach nicht hat? Also um ehrlich zu sein, ich habe das von Juden überhaupt nicht gehört bisher, muss ich mal ganz klar sagen. Dass irgendwie, also gab es eine jüdische Stimme, die das antisemitisch fand? Weiß ich nicht. Von daher muss man da auch sich dann fragen, wer hier Antisemitismusvorwürfe erhebt so und warum. Also und wenn die doch von der Seite, die sie am ehesten vielleicht erheben sollte, nicht kommen, so meiner Meinung nach.
Genau, in dem Kommentar auf Bellatower News gab es ja auch den Vorschlag, sich mit sowas erstmal an die jüdische Gemeinde zu wenden, wenn man sowas aufgedeckt hat. Wäre das richtig und ist sowas gängige Praxis?
Und sozusagen, was ja gegen, also was im Gegenteil halt als Vorwurf ja mitschwingt, und du hattest es gesagt, so eine Hochstaplergeschichte ist eben eine große Geschichte, ist eben der Vorwurf, dass es da so eine Art Sensationsgeilheit mit halt vielleicht antisemitischer Tendenz gibt, unter der ein emanzipatorischer Anspruch halt verschütt geht und daher die Legitimität dieses Artikels eben im Grunde in Frage steht.
Mhm. Naja, klar. Also die Frage ist natürlich, ist das ein journalistisches Thema, was so schwer wiegt, dass es berichtenswert ist und rechtfertigt es letztlich einen Spiegelartikel im Heft? So. Und das ist ja eine Frage, wo ich sagen würde, ganz klassisch Redaktionsfreiheit, das muss die Spiegelredaktion entscheiden. Und wenn sie der Meinung ist, dann muss sie das auch machen. Was man nicht machen kann, ist, finde ich, anschließend Rechercheergebnisse unter Verschluss halten und quasi den Leuten in die Hand drücken, um die es geht. So, man kann nicht jetzt dann zu Seibert gehen oder zur jüdischen Gemeinde Pinneberg und sagen, vielleicht möchtet ihr euch das mal anschauen. Wir werden es aber nicht publizieren. So, das wäre journalistisch unethisch, muss man ganz klar sagen. Also, und deswegen glaube ich schon, dass diese Entscheidungen zu treffen, ist halt eine journalistische Entscheidung, die man treffen muss und die man auch kritisieren kann, wenn sie getroffen worden ist. Also ne, man kann das anders sehen. Man kann sagen, wieso berichtet der Spiegel da über den Vorsitzenden einer kleinen norddeutschen Gemeinde und so? Ist das wirklich so relevant? So, meine persönliche Meinung ist, ja, das ist relevant und es ist auch berichtenswert, eben genau aufgrund dieses empörenden Faktums, dass sich hier jemand eine Auschwitz-Großeltern-Opferbiografie zurechtzimmert aus einer deutschen Perspektive, die ihm nicht zukommt. So. Und damit gleichzeitig auch noch einen Posten und so weiter einnimmt, den, wo ich sagen würde, das kann so nicht sein. Und wenn das vom Spiegel aufgedeckt und berichtet werden kann, dann sollen sie das machen. Ich halte das für journalistisch absolut legitim, das so zu machen. Ob das, wie gesagt, in jeder einzelnen Formulierung besser hätte sein können, natürlich. Also ja, aber es ist aber immer so. Ne? Also mal ganz klar, immer an jedem einzelnen journalistischen Produkt, wenn ich mich damit 3 Tage hinsetze, werde ich Formulierungen finden und Dinge, die man hätte besser machen können. Aber das ist ja nicht der Punkt. Wie gesagt, man darf nicht irgendwie diesen Gehalt und Kritik an bestimmten Formen und so, das alles immer so durcheinander bringen. Das ist halt so, das ist wirklich dieses klassische Rumlavieren um die Dinge, um die es eigentlich geht. Ne? Also das sind doch so, also das so Derailing und Ablenkungsmanöver und so, wo man halt so denkt, ja, aber was soll denn das jetzt so? Es geht doch eigentlich einfach darum, dass der Typ sich da was ausgedacht hat, was so empörend ist und dass er deswegen auch zurecht zurücktreten muss, dass er natürlich nicht eine jüdische Gemeinde leiten kann und dass man halt dann auch gucken muss, wie man damit in den politischen Kontexten umgeht, zumal in solchen, die im linken, emanzipatorischen sonst wie vergangenheitspolitischen Anspruch haben. Ja? Und wenn ich einen Artikel schreibe zu seiner Verteidigung, der allen Ernstes vorschlägt, die Archive besser zuzulassen, da, also das finde ich wirklich, also das ist ein starkes Stück, da muss man halt erstmal drauf kommen, also als Historikerin vor allem. Das hätten aber viele Deutsche gerne gehabt nach 45, dass die Archive mal besser zubleiben. Also ganz ehrlich, das ist wirklich, da sind die Leute schon ganz schön far off so, in einer Verteidigungshaltung, die meines Erachtens politisch motiviert ist, ja, und nicht von Sensibilität gegenüber Antisemitismus geprägt. So. Und die journalistischen Standards, die hier zum Tragen kommen, sind doch völlig klar. Ist das Thema relevant? Wollen wir darüber berichten? Haben wir genug Belege dafür? Und wenn wir sie dann haben, sind die wasserdicht und dann können wir es auch publizieren. So. Und alle Kriterien sind hier erfüllt. So. Ja, sie haben sozusagen von Geburtsurkunde bis da und dahin alles beisammen gesammelt. Es ist juristisch offenbar unangreifbar und damit auch publizierfähig und wenn man der Meinung ist, dass das Thema das trägt, auch zu Recht sozusagen. Und ich wäre auch dieser Meinung gewesen. Ich hätte die Geschichte auch gemacht, wenn ich die gehabt hätte.
Du sagst ja, es ist, du bezweifelst, dass es maßgeblich eine Sensibilität gegenüber Antisemitismus ist und eben extrem, oder sich das aus einer politischen Motivation heraus erklärt, warum man von Wolfgang Seibert nicht abrücken möchte und sich mit ihm solidarisch erklärt. Wolfgang Seibert hat sich ja in seiner Position als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Pinnebergs einerseits in innerjüdischen politischen und Glaubensfragen geäußert, so zum Beispiel mit seiner Kritik an der Chabad-Bewegung und an der jüdischen Gemeinde in Hamburg, aber auch in exponierter Stellung zu allgemeinen politischen Themen. Was denkst du dazu?
Zu der innerjüdischen würde ich sagen, naja gut, es wäre dann vielleicht auch schwierig geworden mit den Orthodoxen. Also ich meine, das ist doch sozusagen in gewisser Hinsicht auch ein Witz. So, wenn ich eigentlich irgendwo ganz tief in meinem Hinterkopf weiß, dass ich mir diese Identität zugeschanzt habe und ich fange dann an, mich sozusagen in Glaubensfragen und so weiter einzumischen, dann weiß ich ja, dass das Eis sehr dünn wird. So, da kann ich sehr viel natürlich dann mir anlesen und kann natürlich auch sehr viel Expertise versuchen, sozusagen mir draufzuschaufeln. Aber trotzdem werde ich natürlich gegenüber Leuten, die irgendwie, seit sie 5, 6 sind, irgendwie in Talmudschulen waren, habe ich da, glaube ich, echt man darf das nicht unterschätzen, wie viel Zeug das ist. Ne? Also da die studieren das ja nicht umsonst ein Leben lang. So. Und da habe ich natürlich so einen gewissen einen Rückstand, den kann ich nicht mehr so richtig gut aufholen. Das ist irgendwie so, wenn ich um 1.30 Uhr morgens von der Arbeit auf eine Party komme, wo alle schon seit 20 Uhr saufen, dann wird es halt schwer. So, ne? Gibt es Leute, die es schaffen, aber es ist schwer. So. Und das ist hier, finde ich, auch so ein bisschen natürlich so. Es ist ja nicht verwunderlich, dass jemand, der sich eine jüdische Identität zurechtbastelt, dann sagt, ich bin übrigens total liberal und so. Das erscheint mir recht logisch. Ich weiß nicht, ob er überhaupt innerhalb, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, da bin ich auch viel zu wenig drin, ob er jetzt innerhalb jüdischer Gemeinden in Deutschland irgendwie als Stimme eher ernst genommen wurde oder eher nicht, oder ob man das eher gesagt hat, das ist irgendwie der Spinner aus Pinneberg, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, will ich mir auch gar nicht anmaßen. Wie gesagt, mein Eindruck ist jetzt nicht, dass er besonders prägend gewesen sei für den jüdischen Diskurs in Deutschland innerhalb jüdischer Gemeinden oder so. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, auch wenn ich von ihm gehört habe, dass ich dachte, das ist aber eine ganz schön mutige, in Anführungszeichen, im Nachhinein Außenseiterposition, ja, weil die jüdischen Gemeinden in Deutschland doch deutlich eigentlich auch in ihren politischen Äußerungen relativ konservativ sind. Also nicht immer, nicht alle, muss man auch im Einzelfall gucken, will da auch niemand über einen Kamm scheren und so, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, zum Beispiel die jüdische Gemeinde in München, die ja auch eine der großen ist, auch eine der wichtigen ist, auch mit der sehr honorigen Frau Knobloch an der Spitze und so, die hat ja eher immer auch sich, was so allgemeinpolitische Äußerungen angeht, eine gewisse Zurückhaltung geübt und ist auch sicherlich, gerade wenn man in München, in Bayern auch sozusagen auch für sich selber als Institution auch Politik macht, ist auch sicherlich auch mit der CSU sozusagen, pflegt man dann irgendwie auch einen freundschaftlichen Umgang so. Das ist ja, wenn man sich die jüdischen Gemeinden in Deutschland insgesamt anguckt, auch in West-Berlin zum Beispiel, die von Galinski neu aufgebaute jüdische Gemeinde und so, die auch immer auch mit der Berliner Politik, auch mit der CDU und so, durchaus immer auch in einem guten Verhältnis stand. Nicht immer, nicht an jedem einzelnen Punkt, nicht durch alle Jahre hindurch, ja, bitte jetzt nicht irgendwie missverstehen, aber da war Seiberts Position schon sehr weit draußen einfach, ja, und genau das hat ihn ja so mega attraktiv gemacht irgendwie für linke Leute in Hamburg, für eine radikale Linke bundesweit und so weiter und so fort, dass man sich da quasi eine jüdische Stimme holen konnte, die das dann, die eigene Ansichten bestätigt so. Und das ist halt was, wo ich schon sagen würde, ich glaube nicht, dass das innerhalb der jüdischen Gemeinden Deutschlands insgesamt eine weit verbreitete Position ist oder eine große Rolle spielt. Womit ich überhaupt nicht irgendwie, ganz im Gegenteil, bitte unbedingt nicht falsch verstehen, ich will überhaupt nicht irgendwie auch linken Juden in Deutschland irgendwie ihre Identität absprechen oder sagen, es gibt in der radikalen Linken keine Juden oder es gibt unter den Juden in Deutschland keine radikalen Linken und so. Aber wenn ich mir das insgesamt angucke, die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind sehr stark geprägt von der russischen Einwanderung. Also das heißt, wir haben die ganzen Zuwachsraten seit den 90er Jahren kommen ja vor allem von der russischen Einwanderung. Da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Strömungen und auch sehr unterschiedliche ja, auch Verständnisweisen darüber, wer jetzt, also was es bedeutet, Jude zu sein und wie man sich dann sozusagen auch darin verhält. Da gibt es auch innerjüdische Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, wie weit die überhaupt relevant sind. Ja, aber es gibt eben diese ganzen Diskussionen darum, ob das jetzt sozusagen über die Mutter weitergegeben wird oder ob man auch irgendwie Vaterjude sein kann und ob man beschnitten sein muss. Also jetzt natürlich immer alles sehr männlich, eine männliche Perspektive. Aber es gibt da eine Menge Diskussionen. Und es gibt auch Sprachbarrieren und es gibt dieses und jenes. Ne? Aber eine jüdische Gemeinde in Deutschland, die sich irgendwie in ihrer Führungsspitze so weit links positioniert, wäre mir nicht bekannt. Und ehrlich gesagt, auch nicht, ich finde es auch nicht so besonders ratsam, wenn ich das mal sagen darf, aus der Perspektive. Weil ich halt finde, wenn du eine Religionsgemeinschaft bist, zumal eine mit der Verfolgungsgeschichte in Deutschland, die der bestehende deutsche Staat ja zumindest noch, muss man sagen, ja anerkennt und auch in einer gewissen Hinsicht sich dafür verantwortlich fühlt, auch wenn man darüber aus linker Perspektive immer streiten kann, aber es ist schon nochmal was anderes und es wird auch nochmal anders werden, wenn die AfD, glaube ich, eine breitere politische Wirkung entfalten kann, also sprich in Regierungsverantwortung käme. Aber wenn du in so einem Staat quasi lebst und als jüdische Gemeinde aktiv bist und auch politisch, ist es eigentlich recht sinnvoll, auch sich mit konservativen Kräften zu treffen und auch zu verstehen und auch sozusagen sich parteipolitisch zum Beispiel nicht sehr weit nach draußen zu bewegen. So, und hier ist es auch so, auch allgemeinpolitisch würde ich sagen, das kannst du machen, ja, aber dass das repräsentativ wäre für das Judentum in Deutschland, halte ich also für ausgeschlossen. Und deswegen war es auch immer schon so, dass auch, weiß ich auch aus jüdischen Gemeinden, Leute da hingeguckt haben und gedacht haben, das ist ja komisch. So. Und das waren ja auch zum Teil sicherlich schon die Auseinandersetzungen, die, über die ich jetzt im Detail auch nichts weiß und wo ich mich auch nicht unbedingt zu äußern will, aber die mit dem ehemaligen Rabbiner Rothschild da auch eine Rolle gespielt haben werden. Und, naja, dass jetzt gesagt wird, hier wird jetzt sozusagen vom Spiegel gewissermaßen der innerjüdische Konflikt zugunsten von Rothschild ausgetragen mit einer dubiosen Motivation oder so, dass, wie gesagt, den Schritt halte ich für absurd, den würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, die Spiegelleute haben ihre Geschichte gemacht und sie haben sie vor allem zu Ende recherchiert. Es ist nicht so, dass sie einfach hergekommen sind und quasi nachgeplappert haben, was irgendwie irgendein Rothschild damals schon gesagt haben mag oder auch nicht, sondern sie haben minutiös dokumentmäßig belegt, worum es geht. So. Und Seibert selber, wie gesagt, als Figur, ob er, wie er jetzt Politik gemacht hat damit, das finde ich dann, das steigert ja immer nochmal sozusagen meinen persönlich, dass ich, das, was ich daran abstoßend finde, ist ja genau das. Sich diese Identität überzuziehen und dann damit Politik zu machen und dann damit halt auch legitimiert zu werden und dann damit halt auch kritische Nachfragen quasi aus dem Weg zu gehen oder überhaupt dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst aufkommen und dann halt sozusagen seine Stimme an politische Inhalte zu verleihen, die ihm jetzt halt besonders entgegengekommen sind. Und ehrlich gesagt, das merkt man ja auch in diesem Spiegelartikel, es betrifft doch gar nicht nur, in Anführungszeichen, dieses Jüdische, sondern er hatte ja vorher sich schon irgendwie eine Sinti- und Roma-Identität zurechtgelegt. Er hat irgendwie angeblich in Frankfurt bei den ganzen Größen sozusagen der kritischen Theorie studiert und so. Deswegen, das meinte ich vorhin mit Catch Me If You Can. Da kommt ja noch mehr dazu von jemand, der einfach sozusagen sich einer Grandezza bedient, um jemand anders zu sein, als er eigentlich ist. So. Und das kam ihm halt alles wahrscheinlich ganz gut zu Pass. Und ich kann mir auch vorstellen, ich bin selbst Historiker und also von der Ausbildung her und ich weiß auch so ein bisschen, wie Erinnerung funktioniert. Irgendwann fängt man halt an, auch das selber zu glauben. So, ne? Und das sind halt auch, wenn man bestimmte Geschichten sehr, sehr häufig erzählt und auch bestimmte Geschichten aus seiner eigenen Kindheit und Jugend und auf einmal kommt jemand daher und sagt, das war aber gar nicht so. Das kennt jeder von uns auch so ein bisschen, dass man dann kommt man so kurz ins Stolpern biografisch und ich könnte mir vorstellen, ohne das zu wissen, dass er da irgendwann auch letztlich selbst von überzeugt war auf eine Art. Ne? Und jetzt kommen wieder neue Geschichten hinzu mit der jüdischen Pflegefamilie und so. Ganz ehrlich, ja, aber selbst wenn das so gewesen wäre, wo ich auch Zweifel dran habe, das macht er halt auch nicht irgendwie zum Juden. Also das Ding ist doch auch, was man ja überhaupt nicht begreift aus meiner Perspektive ist, warum ist er denn nicht einfach konvertiert? So, er hat es ja angeblich mal versucht und dann hat er irgendwie abgebrochen. Und das sind halt so Sachen, wo ich halt denke, das wirkt halt auch alles so fragil dann gleichzeitig. Und ich glaube halt, deswegen ist es eine reine politische Motivation, jetzt da weitermachen zu wollen. Ja? Was die Leute angeht, die ich gar nicht alle kenne und auch gar nicht alle über einen Kamm scheren kann und so, das will ich auch gar nicht. ich nehme denen das schon trotzdem ernsthaft ab, dass sie auch eine hohe Sensibilität gegenüber Antisemitismus haben oder dass sie sich auch politisch so und so verorten. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das das entscheidende Kriterium ist in dieser Auseinandersetzung jetzt, sondern das entscheidende Kriterium dieser Auseinandersetzung jetzt ist, dass es einen Teil der politischen Linken gibt, die an ihrer gewohnten, über Jahre eingeübten Zusammenarbeit festhalten will, die da sozusagen einen politischen Alliierten gewissermaßen erkennt und auch schützen will. Ja? Und ich glaube, mit die meisten jüdischen Leute werden sich da eher so, also gar nicht so richtig reinbegeben wollen auf eine Art oder sich da gar nicht so. Da gibt es, wie gesagt, ich kenne ein paar Leute auch aus der jüdischen Gemeinde in Hamburg, die halt sagen, endlich hat das mal jemand gesagt, so, Gott sei Dank. Und ansonsten sind mir jetzt gar nicht so viele Stimmen bekannt. Ja, also es gibt interessanterweise auch ein gemeinsames Interview mit ihm und Max Czollek, der halt gerade dieses Desintegriert euch geschrieben hat, ein relativ breit diskutiertes Buch ist. Und da äußert Czollek an einzelnen Erzählungen von Seibert halt Zweifeln in dem Interview. Also sind nicht sozusagen, die sind da zufällig reingekommen. Ist nicht, Czollek hat nicht ihn interviewt, sondern die waren halt beide in der Interviewsituation. Und da, ich kann, weiß jetzt nicht die genaue Stelle, aber da...
Das Gute daran, wenn man ein Audiofile im Nachhinein bearbeitet ist, unser Interviewpartner muss überlegen, wo das Interview gelaufen ist. Wir können so tun, als wüssten wir das. Es ist nämlich am 7. Mai 2018 in der FSK-Sendung Recycling gelaufen und wir spielen den Ausschnitt, der da gerade angesprochen wurde, einfach mal ein.
Und meine Oma erzählte mir immer eine Geschichte. Mein Großvater ist aus dem DP-Camp von den Amerikanern rekrutiert worden, um Nazis zu jagen. Und einmal hat, also sie erzählt mir so, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann mir es aber vorstellen, dass er mit amerikanischer Militärpolizei in Frankfurt durch die Straßen gefahren ist, irgendwie am frühen Abend, eigentlich schon nach der Ausgangssperre, und da hat er einen auf der Straße gesehen und hat gesagt, das war ein Nazi. Und da hat ihm der amerikanische Soldat eine Pistole in die Hand gedrückt und hat gesagt, erledige das Problem. Und er hat sich geweigert.
Aber diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Da werde ich, werde mal misstrauisch, wenn ich so eine Geschichte schon mal gehört habe.
Ja. Ja, ich sage, ich habe sie auch nur erzählt gekriegt. Ich weiß ja nicht, ob es die wahr ist. Oder ob meine Oma sie auch irgendwo gelesen oder gehört hat. Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ne? Ich finde es, weil dieses Opa war kein Nazi, dass sozusagen man. Eine der Thesen ist ja, dass je weiter die Geschichte zurück ist, man immer mehr so popkulturell vermittelte Geschichten erzählt. Und es gilt natürlich auch für Opfernarrative. Ist ja gar nicht klar, warum das, oder Rache-Narrative.
Ja.
Es ist nicht klar, warum die, vermutlich werden jetzt sozusagen Inglourious Bastardisierte Erinnerungen weitergegeben werden. Ne?
Das sind ja auch für denjenigen, der sie weitergibt, selbstbefriedigende Geschichten.
Allerdings, ich finde diesen Begriff der Selbstbefriedigung da wirklich nicht unangebracht.
Genau, das war der besagte Ausschnitt aus der Sendung Recycling. Und ihr werdet hören, unser Interviewpartner konnte sich ziemlich gut daran erinnern, was im Mai im FSK gelaufen ist.
Hätte sein Vater, glaube ich, also Seiberts Vater, wenn ich es richtig erinnere, kann jetzt aber in meiner Erinnerung falsch sein, nach dem Krieg in Frankfurt mit der US Army irgendwelche Nazis gejagt. So. Und da meldet Czollek irgendwie in dem Gespräch Zweifel dran an, dass das so gewesen sein kann. Und dann wird es aber irgendwie verhuscht und geht irgendwie zum nächsten Thema und keine Ahnung was. So ein bezeichnender Moment, weil ich glaube, wenn Seibert sich mehr und häufiger in explizit jüdische Kontexte und Diskurse und Foren und Debatten begeben hätte, wäre, glaube ich, mehr und schneller auch Skepsis und Widerspruch gekommen. So.
Genau, da würde ich so ein bisschen anknüpfen. Auch wenn man die Bücher liest, die Wolfgang veröffentlicht hat, dann spielt das Judentum da eigentlich gar keine besonders prägende Rolle für sein persönliches Aufwachsen, für seine Entwicklung. Jüdische Themen werden eigentlich nie angesprochen, sondern er macht Judentum sozusagen zu einem irgendwie rebellischen Anhängsel an seine revolutionären Großeltern und deren Vergangenheit im Spanischen Bürgerkrieg.
Ich glaube, wenn du in Deutschland in einer jüdischen Familie aufwächst oder in einer deutsch-jüdischen Familie, so, dann bist du sehr massiv von sehr früher Kindheit an mit sehr vielen Dingen konfrontiert und auch nachdenklich. Es kommt natürlich auch auf deine Eltern an, es kommt sozusagen auf die persönliche Biografie an, aber es ist schon sehr schwer, glaube ich, dem auszuweichen, ja. Ich wusste mit 5, was Auschwitz ist, nur um das mal zu sagen. So, Und das ist halt, wenn man dann sich sozusagen, Čolek nennt das ja, glaube ich, das Vergangenheitstheater oder, nee, hat er noch einen anderen Begriff, jetzt zitiere ich ihn falsch, aber dieses, wenn man sozusagen in diesem Schauspiel mitmacht, wo sozusagen bestimmte Rollen auch zugewiesen sind für jüdische Opfer und deutsche Täter und so weiter und so weiter, begibt man sich da, glaube ich, schon in so eine sehr unauthentische Position, wenn man versucht, sozusagen dieses Jüdische zu spielen, das aber eigentlich gar nicht in der Form erfahren hat. Also auch nicht sozusagen mit der Dimension, in der es auch vielleicht schon sehr früh auf dich einprasselt. So. Und also auch eine antisemitische Erfahrung, so, die du aber als Kind und Jugendlicher nicht machst, wo wir halt doch sehr viel empfindsamer sind für Eindrücke von außen, ja, die uns auch häufig ein Leben lang prägen. Dann, glaube ich, kommt da natürlich was sehr stark, ja, fälschliches, unauthentisches rein. Und das spiegelt sich dann eventuell auch darin, dass das Judentum eigentlich in seinen Äußerungen, in seinen Interviews, vielleicht auch in seinen Publikationen nicht die zentrale Rolle spielt, die es vielleicht, die man erwarten würde, die es vielleicht für einen Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde spielen sollte. So. Das kann man aber auch, muss man aber auch individuell sehen. Ich meine, auch die Hälfte der Juden ungefähr geschätzt in Deutschland lebt außerhalb der Gemeinde. Ich bin auch nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde, also von daher. Und ich könnte es im Übrigen unter orthodoxen Gesichtspunkten auch nicht werden. Also so, ne, das muss man halt dazu auch sagen. So, es ist halt immer, wie gesagt, das ist ein fragiles Gebilde, aber das eine ist sozusagen eine innerjüdische Diskussion und das andere ist ein Kostüm, was ich mir anziehe, ja, um in einem bestimmten politischen und vergangenheitspolitischen Theater mitzuspielen. So, und da oder die Rollen zu tauschen, sagen wir es mal so. In dem Theater mitspielen tun wir alle, aber die Frage ist, als was?